Deutschlandfunk, Lebenszeit. Klingende Geldmünzen und Registrierkassen, das Klimpern im Geldbeutel, an der Kasse, in der Kirche, in Sammelbüchsen für Spenden, das ist der Sound, der vielleicht bald komplett der Vergangenheit angehört. Die Corona-Pandemie hat der Kartenzahlung kräftigen Auftrieb gegeben. Seitdem wird viel mehr online gekauft und bargeldlos bezahlt. Der Trend zur Kartenzahlung, wird Bargeld zum Auslaufmodell? Das fragen wir heute in der Lebenszeit, zu der Sie Dörte Hinrichs ganz herzlich begrüßt. Früher waren Salz, Muscheln, Federn oder auch seltene Metalle die Währung. Zahlungsmittel, die man anfassen konnte, die mehr oder weniger schwer in der Hand lagen, die teilweise kostbar waren durch ihren Materialwert oder die in Form von mehr oder weniger bunten Geldscheinen an historische Persönlichkeiten oder Bauten erinnerten. Das Geld heute basiert oft auf Hightech, muss fälschungssicher sein und robust. Und schon bald könnte es nur noch in virtueller Form zirkulieren. Gemessen am Umsatz dominiert das bargeldlose Bezahlen seit Jahren. Das hat gute Gründe. Man spart Zeit, benötigt kein Wechselgeld. Banken und Geldtransporter müssen keine Überfälle mehr befürchten. Schwarzarbeit und Geldwäsche werden erschwert, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Aber knapp 60% der VerbraucherInnen in Deutschland zahlen nach wie vor am liebsten bar. Warum ist das so? Welche Vor- und welche Nachteile haben die Münzen und Scheine gegenüber der Girocard oder Kreditkarte? Warum hängen die Menschen in einigen Ländern mehr am Bargeld als in anderen? Darüber diskutieren wir mit unseren Gästen und gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Im Studio bei mir begrüße ich Stefanie Heise, Bereichsleiterin Verbraucherfinanzen bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und in Wien ist uns zugeschaltet die Wirtschaftspsychologin Professor Dr. Julia Pitters. Herzlich willkommen, auch Sie.
Ja, guten Morgen aus Wien.
Ja, fangen wir mal an, Frau Heise. Es gibt ja diesen Spruch, nur Bares ist Wahres. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie noch Bargeld bei sich?
Ja, also ich habe beides im Portemonnaie, sowohl Bargeld als auch Karten. Und ich zahle so kleinere Beträge eigentlich auch immer noch eher bar und größere dann mit Karte.
Warum machen Sie das so?
Also bei kleineren Summen geht es für mich auch so ein bisschen darum, den Handel zu entlasten. Also die Gebühren sind ja höher, wenn ich sehr kleine Zahlungen nur habe, weil ich eine bestimmte Mindestgebühr immer habe für jede Zahlung. Und da denke ich auch immer, da muss ich nicht jede Kleinstzahlung so mit Karte machen. Und es nimmt ja auch nicht jeder Kiosk, jedes Geschäft, jedes Café eine Karte. Und deswegen habe ich immer gerne auch noch Bargeld in der Tasche.
Gut, die Frage geht auch an Sie, Frau Pitters. Wie halten Sie es persönlich?
Ja, mir persönlich ist Bargeld auch wichtig. Also ich fühle mich richtig unwohl, wenn ich kein Bargeld dabei habe. Gerade gestern waren wir in Niederösterreich unterwegs und hatten irgendwie nicht viel Bargeld mit und es gab auch keine Bankomaten irgendwo. Also das hat mich richtig nervös gemacht. Also ich brauche immer eine gewisse Menge an Bargeld bei mir.
Wie ist es überhaupt in Österreich? Gibt es da auch Umfragen zur Akzeptanz von Bargeld und in welchem Maße das benutzt wird?
Also die Umfrageergebnisse sind sehr ähnlich wie in Deutschland, vielleicht sogar tendenziell noch etwas stärker für das Bargeld. Also Österreich ist ja ein sehr viel traditionelle Werte, die hier auch vorherrschen. Und so ist Bargeld für die Österreicherinnen und Österreicher wirklich nach wie vor sehr beliebt.
Wie sieht denn überhaupt die Entwicklung aus? Man sagt ja, in der Corona-Zeit haben viele umgeschwenkt. Da hieß es, man sollte doch lieber digital bezahlen. Ist das etwas so, dass sich das dadurch auch nochmal verstärkt hat?
Ja, möchte man meinen. Also insgesamt hatten die Menschen ja viel weniger Gelegenheit, mit Bargeld zu bezahlen, weil sie ganz viel online eingekauft haben, weil viele Geschäfte geschlossen waren. Und für viele war es auch zum ersten Mal die Gelegenheit, eigentlich die Karte zu nutzen. Wirklich ein großer Anteil, also ich glaube fast ein Fünftel, hat zum ersten Mal überhaupt mit der Karte gezahlt in dieser Corona-Zeit. Und jetzt können eigentlich zwei Dinge passieren. Das eine ist, dass viele sagen, ja gut, the more you see it, the more you like it. Also nach dem psychologischen Prinzip, wenn ich mal etwas ausprobiere, dann gefällt mir das und dann bleibe ich auch dabei, auch nach der Pandemie. Andererseits gibt es aber auch so einen Reaktanzeffekt, wo man sagt, naja, jetzt ist mir schon so viel genommen worden in dieser Pandemie, jetzt lasse ich mir das Bargeld nicht auch noch nehmen und sobald ich Gelegenheit habe, zahle ich jetzt erst recht wieder mit Bargeld. Also beide Effekte kann man beobachten und in der Pandemie ist aber noch was ganz anderes passiert. Man möchte ja meinen, jetzt muss sozusagen das Bargeld, der Bargeldumlauf zurückgegangen sein, ist aber auch in Deutschland nicht der Fall gewesen. Es gab auf einmal 10% mehr Bargeld im Umlauf und man hat sich gefragt, woher kommt das? Und was passiert ist, die Leute haben das Bargeld gehortet. gearbeitet eigentlich. Also das ist, sie haben reflexartig Bargeld abgehoben, also viel mehr als vor der Pandemie.
Das heißt, in Krisensituationen verändert sich unser Zahlungsverhalten, unsere Einstellung auch möglicherweise zum Bargeld und zu digitalen Bezahlmöglichkeiten. Frau Heise, wie haben Sie das erlebt in der Pandemie und jetzt aktuell diese Veränderungen auch?
Ja, da haben wir auch einen Schub gesehen, vor allem beim kontaktlos bezahlen mit Karte. Das haben eben viele zum ersten Mal ausprobiert, weil man dann ja nicht mehr diese PIN eintippen musste in ein Lesegerät, was dann am gleichen Tag sehr viele Menschen angefasst haben. Deswegen haben viele zum ersten Mal vor allen Dingen das Kartezahlen mit Kontaktlos-Funktion ausprobiert und dann festgestellt, ist eigentlich ziemlich einfach und bequem und ich muss da nichts anfassen und sind durchaus dabei auch dann geblieben. Das merkt man schon. Das mit dem Horten von Bargeld in der Tat, der Vorteil von Bargeld ist ja, es funktioniert unabhängig von Strom, von Technik, von irgendwelchen Lesegeräten. Wir hatten letztes Jahr mal relativ flächendeckend im deutschen Einzelhandel einen großen Ausfall an Kartenlesegeräten. Da konnten sie mehrere Tage nirgendwo mit Karte bezahlen. Ja, und besser dran ist dann, wer auch Bargeld dabei hat. Mhm.
Haben wir vielleicht auch generell ein eher emotionales oder auch nostalgisches Verhältnis zum Bargeld? Man sagte oft bei der guten alten D-Mark, die für Wirtschaftskraft in Wirtschaftswunderzeiten stand, wirkt sowas noch nach?
Ja, Sie haben ja den Beitrag auch eingeleitet mit diesen klingenden Münzen. Genau. Und tatsächlich ist Tradition eigentlich ein großer Aspekt, der mit dem Bargeld verknüpft ist. Also wir mögen das Bargeld, wir haben viele Bilder, viele Konnotationen, die damit verbunden sind und möchten das eigentlich auch nicht missen. Es gibt auch noch viele weitere psychologische Gründe, also die mit dieser reinen Zahlfunktion eigentlich gar nichts zu tun haben. Eine Sache ist auch der Datenschutz natürlich. Also Bargeld ist im Grunde der sichere Hafen für uns, wo wir sagen, keiner kontrolliert uns, keiner kann nachvollziehen, wofür wir das Geld jetzt ausgegeben haben. Das ist auch in unseren Umfragen immer wieder ein oft genanntes Argument für das Bargeld. Ein weiterer Aspekt ist auch die Inklusion. Also jeder ist eingeschlossen, man braucht kein Konto oder irgendetwas anderes, man braucht keine Mitgliedschaft. Also und auch als Bildungstool im Grunde, also auch ein ganz wichtiges Argument. Man kann Kindern eigentlich erst ab dem Alter von 12 beibringen, abstrakte Rechenoperationen vorzunehmen. Vorher sind sie eigentlich entwicklungspsychologisch noch gar nicht dazu in der Lage. Und wenn es jetzt kein Bargeld gäbe, dann wäre das sehr schwierig, ihnen den Umgang mit Geld wirklich beizubringen.
Sehen Sie das auch so, gerade für die Bildung, Frau Heise, dass da es wichtig ist, dass Bargeld weiter existiert?
Ja, also gerade für Kinder und Jugendliche ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch tatsächlich spürt, wenn ich Geld ausgebe, dass das Geld eben aus dem Portemonnaie verschwindet und dann nicht mehr da ist, damit man eben auch lernt, wenn alle ist, ist alle und mehr als ich habe, kann ich nicht ausgeben. Wir beobachten das aber auch gerade bei Menschen, die vielleicht mit ihrem Budget Probleme haben, die vielleicht schon Schulden haben, dass es einfacher ist, das im Griff zu haben, wenn ich mit Bar bezahle und nicht, wenn ich parallel noch mit Bar und Karte bezahle und dann vielleicht erst irgendwo am Monatsende auf meinem Kontoauszug sehe, was ich alles ausgegeben habe. Also der Überblick ist da leichter zu behalten, insbesondere wenn das Budget knapp ist.
Wir haben schon erste Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben oder eine Mail geschrieben haben. Da schreibt zum Beispiel Frau Borchert, Kartenzahlungen, Onlinezahlungen seien nicht sicher genug. Sie hat immer Bargeld in der Tasche. Bargeld sollte nicht abgeschafft werden. Ein analoges Leben sollte nicht komplett vergessen werden, sagt sie. Das heißt, wir kommen gerade auf dieses Thema Sicherheit. Ist das wirklich ein relevanter Faktor, dass wir sagen, ich begebe mich da doch in unsichere Gefilde, wenn ich digital zahle?
Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen sozusagen Sicherheit in Bezug auf Kriminalität. Da ist die Befürchtung halt immer sehr groß, irgendwer könnte heimlich meine Karten auslesen. Es gibt diese Fälle auch, es ist eigentlich nicht so viel, wie manche befürchten. Also das größte Risiko bei Kartenzahlung ist eigentlich immer noch, dass jemand zum Beispiel heimlich meine PIN mitliest, der hinter mir im Supermarkt steht oder sich da irgendwie günstig an der Kasse platziert hat. Weil wenn ich die dann sehe und die Karte dann stehle, dann habe ich natürlich erstmal eine gute Chance, da betrügerisch aktiv zu werden mit dieser Karte. Allerdings dieses heimliche Auslesen im Vorbeigehen und so, da gibt es immer viele Geschichten und Gerüchte, da kennen wir allerdings keine Fälle. Der andere Punkt ist Datenschutz. Das ist ja, hat ja nicht direkt was mit Kriminalität zu tun, sondern auch damit zu tun, dass ich bei jeder digitalen Zahlung natürlich eine Datenspur hinterlasse, nämlich wo habe ich wann für wie viel eingekauft. So, und das ist natürlich eine Frage, wo landen denn diese Daten und wer macht was damit? So, und was am ehesten damit passieren kann, ist, dass ich dann zielgerichtetere Werbung bekomme. wenn jemand weiß, wann ich wo, wie, was einkaufe. Das ist vielleicht noch vergleichsweise harmlos. Wenn diese Daten allerdings irgendwie weiterverkauft werden, dann kann man damit natürlich auch Profile erstellen, Persönlichkeitsprofile. Die kann man dann auch für andere Zwecke nutzen, die ich vielleicht nicht möchte. Und das heißt, Bargeld ist tatsächlich gelebter Datenschutz. Wenn ich etwas nicht möchte, dass irgendjemand weiß, was ich wann wo einkaufe, bin ich mit Bargeld auf der sicheren Seite.
Wir haben noch einen Hörer, der schreibt, als Mitarbeiter bei der Polizei weiß ich, welche Möglichkeiten der Überwachung es gibt. Deshalb lehne ich die Abschaffung des Bargeldes grundsätzlich ab. Aber Polizei, da muss ich auch dran denken, naja, es gibt noch Banken, es gibt Banküberfälle vielleicht noch, es gibt Geldtransporter. Da gibt es ja natürlich auch kriminelle Energie, die durch das Bargeld befördert werden kann.
Ja, wobei ich glaube.
Ja, Frau Peters.
Entschuldigung, wir haben auch einige Fokusgruppen immer durchgeführt zu dem Thema. Und da war es auch interessant, dass eigentlich Sicherheit vor allem inzwischen wirklich mit Datenschutz konnotiert wird. Also vor Jahrzehnten hätte man vielleicht noch gesagt, naja, das Bargeld unterm Kopfkissen ist unsicher, das kann mir genommen werden. Ne? Da kann ich eben, kann ein Dieb kommen und mir das wegnehmen. Inzwischen ist eigentlich der Wert eher zu den Daten gegangen. Man hat Angst, dass einem jemand die persönlichen Daten sozusagen stiehlt oder etwas damit macht oder das ausnutzt.
Mhm. Frau Heise, Sie nicken?
Ja, das größte Risiko ist eigentlich dann, wenn ich sozusagen meine Bezahlinformationen noch verknüpfe, indem ich zum Beispiel Kundenkarten oder Kunden-Apps benutze. Im Handel gibt es ja immer mehr Apps von verschiedenen Supermarktketten oder Drogeriemarktketten, wo dann auch noch gespeichert wird, was ich genau einkaufe. So, und diese Informationen dann noch mit dazu, dann wird es natürlich so für die Werbewirtschaft und für andere möglicherweise besonders interessant.
Wir hinterlassen unsere Datenspuren mit Folgen. Am Telefon ist jetzt Martin Hahn, den ich ganz herzlich begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Hahn.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Grüße Sie. Herr Hahn, wie stehen Sie zum Bargeld und zum digitalen Bezahlen?
Ja, es ist zwiegespalten. Also das digitale Bezahlen ist natürlich unheimlich praktisch. Und wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist alles, was praktisch ist, gerne auch mal entgegen dem Datenschutz genutzt. Da können wir mit großen Sozialplattformen anfangen und hören dann auch gar nicht mehr auf heute. Aber das Bargeld tatsächlich darf nicht sterben aus meiner Sicht, denn ich war früher in der IT-Forensik, hatte auch mit den Asservaten aus dem Cum-Ex-Skandal zu tun. Das sind andere Dimensionen freilich, da geht es nicht um den Privatmenschen, der mit seiner IC-Karte irgendwo was bezahlt. Aber wenn man sich überlegt, dass viele der Daten, die wir hinterlassen, außerhalb des EU-Schutzraums mit der Datenschutzgrundverordnung landen, mache ich mir sehr große Sorgen. Denn meine Erfahrung zeigt einfach, dass alle Daten, die erhoben werden, auch irgendwann missbraucht werden.
Da gibt es keine Sicherheitsvorkehrungen aus der IT-Branche, die dem einen Riegel vorschieben können?
Im Prinzip nicht, nein. Also alles, was man versuchen kann, wird auch in der Regel irgendwann unterlaufen. Vor allen Dingen, wenn die Staaten außerhalb der EU ja sich nicht so sehr darum kümmern.
Das heißt, Sie meinen, da müsste mehr passieren, damit die Sicherheit größer wird oder dass wir das einschränken, die digitalen Zahlmethoden?
Nee, es wäre in der Tat gut, wenn ein unabhängiges Gremium, ich nenne mal als Beispiel den Chaos Computer Club, der als unabhängig gilt, wenn solche Organisationen beauftragt sind, dann auch ihr Urteil darüber abzugeben, ob eine Bezahlmethode sicher ist. Oder noch schlimmer, zum Beispiel Patientenkarten, Gesundheitskarten, solche Geschichten. Also da, wo es wirklich um Hinterlassenschaft unserer digitalen Spuren geht.
Was wäre da auch sinnvoll, eine Obergrenze möglicherweise zu ziehen?
Sehen wir eine Obergrenze beim Bargeld? Ja, eine Obergrenze bei Bargeld halte ich insbesondere für die Vermeidung oder die Einschränkung von Geldwäsche sehr sinnvoll. Also es kann natürlich eigentlich keinem Menschen beigebracht werden, warum man ein Haus für mehrere Millionen Euro kaufen kann und das in Bar hinblättert. Also das riecht förmlich schon nach Schwarzgeld.
Ich weiß nicht, ob ist sowas noch möglich? Gib das mal weiter. Frau Heise, kann man das noch machen? Ist das noch möglich?
Ja, das ist durchaus erlaubt, aber da sind dann auch die Notare gefragt bei solchen Transaktionen. Die müssten eigentlich in so einem Fall einen Geldwäscheverdacht melden. Weil es ist auch jetzt so, sie können jetzt nicht in irgendein Geschäft gehen und für Hunderttausende von Euro Goldmünzen kaufen, um die dann anschließend irgendwo hin zu transferieren. Sondern auch da gibt es eine Grenze, ab wo Händler dann melden müssen, wegen eben genau damit man Geldwäsche verhindert.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hahn, für Ihre Hinweise. Das gebe ich auch gerne noch mal weiter in die Runde. Frau Peters, ist das so, dass wir da viel stärker drauf achten müssen, auf diese kriminellen Auswüchse, die passieren können?
Ja, also ich denke, wenn kriminelle Energie da ist, dann finden sich doch immer wieder Wege, das auch wieder zu umgehen. Also ich glaube jetzt, dass die Obergrenze allein sozusagen nicht das Problem sozusagen Korruption und so weiter komplett eindämmt. Und psychologisch gesehen ist es auch für die Menschen dann noch immer so ein Zeichen. Also wenn so eine Obergrenze kommt zum Beispiel, kann man auch gut finden oder schlecht finden. Aber man hat das Gefühl, es wird wieder etwas eingeschränkt, einem wieder etwas weggenommen. Und diejenigen, die es betrifft, sind eigentlich wahrscheinlich relativ wenige. Die allermeisten zahlen ja auch so große Geldbeträge gar nicht in bar. Aber man hatte doch Widerstand auch, weil die sagen, aha, das ist so der Anfang vom Ende, jetzt wird das schon eingeschränkt. Und diese Angst, dass dann irgendwie das Bargeld insgesamt abgeschafft werden könnte, ist zumindest vorhanden oder relativ groß. Und psychologisch ist es so, dass Menschen eigentlich nie gerne etwas freiwillig abgeben, ne? Also das, was sie haben, behalten sie mal und finden sie mal gut. Und wiegen eigentlich Verluste viel stärker als potenzielle Gewinne. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel das Bargeld abgeben würden und sagen, naja, es gibt ja ganz viele tolle andere digitale Zahlmethoden, dann freuen wir uns über dieses Neue nicht so sehr, wie dass wir diesen, dass der Verlust des Bargelds uns schmerzen würde. Also das ist eigentlich eine Lehre aus der Wirtschaftspsychologie.
Das heißt, beides könnte man parallel fahren sozusagen. Gibt es da eigentlich Unterschiede auch, was so die verschiedenen Generationen betrifft? Sind die Jüngeren aufgeschlossener den digitalen Bezahlmethoden?
Richtig, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir könnten ja sagen, gut, so wie wir es jetzt hören, auch von den Anrufern und Zuhörern, ah, die meisten wollen das Bargeld behalten, warum reden wir überhaupt darüber? Aber was wir schon sehen, ist wirklich ein Generationenwandel. Und gerade diese jüngeren Generationen, diese Generation Z, da haben wir auch gerade in jüngsten Umfragen gesehen, ja, die Hälfte könnte sich eine Abschaffung des Bargelds schon vorstellen oder es würde sie nicht stören. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also wenn man Menschen fragt, wollen wir aktiv das Bargeld abschaffen, dann behaupte ich mal, dass alle dagegen sind. Ich glaube, selbst in Schweden, da kommen wir noch zu, wären die auch dagegen gewesen. Aber viele stört es einfach nicht. Also was man nicht kennt, vermisst man nicht. Und wenn die nachfolgenden Generationen ihre Eltern gar nicht mehr dabei beobachten, wie sie Bargeld verwenden, wenn sie es gar nicht mehr so kennen, dann ist eigentlich Tür und Tor geöffnet, sozusagen, dass das so ein schleichender Prozess ist, dass es einfach immer weniger Angebote gibt, immer weniger Geldautomaten und letztendlich die Leute das nicht vermissen und dementsprechend auch irgendwie nicht mehr nachfragen und das dann so verschwindet. Also die Gefahr sehe ich schon. Und wenn man möchte, dass das Bargeld bestehen bleibt, dann muss man eben jetzt sehr stark sensibilisieren.
Ja. Frau Heise?
Ja, das hat auch in der Tat mit einem gewissen Misstrauen gegenüber dem Staat zu tun. Also wir haben das sehr stark gemerkt, bis vor anderthalb Jahren gab es ja weit verbreitet Strafzinsen auf Guthaben, die ich auf irgendwelchen Konten habe. So, die kann ich umgehen. Das haben sogar einige Banken auch mit ihren eigenen Guthaben gemacht, indem ich Bargeld irgendwo hinlege. Besser in Tresor, damit es nicht gestohlen werden kann, das ist klar. Aber ich habe immer noch eine Möglichkeit, mich dem zu entziehen. Wenn ich kein Bargeld mehr habe, dann bin ich solchen staatlichen Maßnahmen oder auch Maßnahmen von Banken viel willkürlicher ausgesetzt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ich sperre Zugriff auf bestimmte Konten oder ich darf kein Geld mehr ins Ausland transferieren. Hat es in der Vergangenheit alles schon gegeben, Kapitalverkehrskontrollen und sowas. So, wenn ich jetzt ein skeptisches Verhältnis zum Staat habe und denke, nein, ich möchte nicht, dass mir da möglicherweise irgendwas verboten wird, dann ist Bargeld immer noch ein Ausweg. Und da denke ich auch, dass viele denken, selbst wenn sie es vielleicht nie brauchen, die Option hätten sie gerne.
Mhm. Ich bin gespannt, was Herr Hilscher aus Erfurt dazu sagt, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Hilscher.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe die Anmoderation gehört und habe da zwei Punkte, wo ich sage, da ist vielleicht Informationen von den PR-Agenturen mit eingeflossen, die für die Bankenwirtschaft arbeiten. Es gibt nämlich, also wir betreiben selber ein kleines Geschäft in Erfurt auf der Kremer Brücke, sind also Händler, wissen sozusagen Informationen aus erster Hand. Und ein Punkt ist zum Beispiel die Geschwindigkeit beim Bezahlen. Da können wir nicht sagen, dass Bargeld langsamer ist. Wenn wir zum Beispiel jemanden eine Rechnung stellen über 1995 im Laden, der gibt mir einen 20-Euro-Schein, habe ich die 15 nur rausgegeben. Kommt hingegen jemand mit so einer Watch und versucht die erstmal einzustellen, dass er dann eine ganze Zahlungsoption hat, mit der er bezahlen möchte, dauert das schon ein paar Sekunden. Ja. Dann in manchen Fällen sozusagen passiert auch noch, dann, dass die Watch bestätigt werden muss durch die Karte. Das heißt, er muss die Karte noch rausfahren, muss sie drauflegen und bei über 50 Euro muss er den PIN noch eingeben. Also ist es nicht per se schneller. Das ist der eine Punkt.
Und Frau Peters?
Ganz kurz, da gibt es auch eine Bundesbankstudie gerade dazu, die genau das gezeigt hat. Also, dass wirklich Bargeldzahlungen sogar schneller sind, zumindest im Vergleich zu Kartenzahlungen, wo man einen PIN eingeben muss oder wo man die Karte reinstecken muss. Also am schnellsten ist schon dieses einfach drüberziehen. Da haben Sie recht, aber insgesamt sind Bargeldzahlungen gar nicht wirklich langsamer.
Denkt man gar nicht, wenn man denkt, wenn das ganze Wechselgeld rausgekramt ist. Ja. Aber Hilscher, Sie wollten noch einen zweiten Punkt sagen.
Der zweite Punkt ist die Frage der Kosten. Speziell, man muss sozusagen die Kosten der Händler im Auge behalten. Das heißt immer, Bargeld wäre teurer, ist aber ziemlicher Unfug. Weil beim Bargeld ist es so, wenn ich früh in den Laden komme, mache ich die Kasse auf, tue das Bargeld rein, zählt die Kasse ein, habe ich den Wert. Abends ziehe ich das Bargeld aus. Das sind meine zwei Arbeiten, die ich mit dem Bargeld mache. Die Differenz ist der Tagesumsatz und der wird entweder einbezahlt oder für den nächsten Tag wieder zurechtgemacht. Beim elektronischen Zahlen ist es vielmehr so, da haben Sie im Prinzip vier Dienstleister. Da haben Sie so zum Beispiel Visa, Mastercard, American Express in unserem Fall. Es gibt noch Diner, noch ein paar andere. Und die stellen Ihnen jeden Beleg separat aus. Wenn jemand mit der Kreditkarte bezahlt, kriege ich eine einzelne Abrechnung von dem jeweiligen Anbieter. Zusätzlich habe ich noch einen POS-Terminal-Betreiber, von dem ich dieses Gerät gemietet habe und den Servicevertrag habe. Von dem kriege ich noch eine separate Rechnung und die Abrechnung der Girocard-Zahlungen. Das heißt, so ein Prozess läuft wie folgt. Der Kunde bezahlt, wir lassen zwei Zettel raus, einen Händlerbeleg, einen Kundenbeleg. Die Händlerbelege scannen wir, vergleichen wir mit den Rechnungen, die wir von unserem POS-Dienstleister bekommen und nehmen die ganzen Kreditkartenbelege raus. Die Kreditkartenbelege kommen direkt per E-Mail täglich. Das heißt, ich habe einen Haufen Papierkram, den ich jeden Tag kontrollieren muss und vergleichen muss.
Also ganz viel Arbeit, die man vielleicht als Kunde gar nicht so im ersten Moment im Blick hat.
Verbinden sich dann auch Kosten. Jeder einzelne Vorgang, den ich dort habe, ist auch eine Buchung oder drei Buchungen in der Buchhaltung. Jede Buchhaltung kostet Geld.
Okay.
Das ist also alles nicht berücksichtigt bei den ganzen Kalkulationen.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Händlerperspektive auch mal geschildert haben, Herr Hilscher. Aus Erfurt haben Sie angerufen und gleich nach den Nachrichten wollen wir weiter diskutieren und auch diese Perspektive und viele andere. Wir wollen auch nach Schweden gucken, mit einbringen und Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de zu unserer Frage: Der Trend zur Kartenzahlung, wird Bargeld zum Auslaufmodell? Cash oder Karte, das ist heute die Frage in der Lebenszeit. Der Trend zur Kartenzahlung, wird Bargeld zum Auslaufmodell? Darüber diskutieren wir weiter, gerne auch mit Ihnen. Welche Hoffnungen und Risiken sind Ihrer Meinung nach mit dem bargeldlosen Bezahlen verbunden? Wie ändert sich der Alltag, wenn wir nicht mehr mit Münzen oder Scheinen bezahlen? Haben wir denn überhaupt noch den Überblick über unsere Ausgaben? Und wie sieht die Praxis und die Akzeptanz dieser Entwicklung in verschiedenen Ländern und gesellschaftlichen Kontexten aus? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ein Song darf hier nicht fehlen. Die schwedische Popband ABBA besang 1976 die Welt der Schönen und Reichen, dass sich alles ums Geld dreht und was man sich alles kaufen könnte, wenn man nur reich wäre. Die Mitglieder der Popband sind reich geworden, keine Frage. Und damals war Bargeld auch im schwedischen Einkaufsalltag das Zahlungsmittel schlechthin, was sich inzwischen völlig verändert hat. Und daran ist ein Teil von ABBA nicht ganz unschuldig. Christine Westerhaus, Wissenschaftsjournalistin in Göteborg in Schweden, kann uns jetzt dazu mehr sagen, die ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Tag, Frau Westerhaus.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Westerhaus, was hat ABBA mit der Abschaffung des Bargelds in Schweden zu tun?
Ja, das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, denn Björn Ulvaeus, das ist ja einer dieser ABBA-Stars, der hat wirklich schon vor mehr als 10 Jahren zum bargeldlosen Bezahlen aufgerufen. Und er hat ja auch das ABBA-Museum in Stockholm gegründet und den Eintritt, den konnte man dort von Anfang an wirklich nicht mit Bargeld bezahlen. Also da wollte er wohl so eine Art Statement setzen. Und warum er sich für die Abschaffung des Bargelds einsetzt, das hat mit seinem Sohn zu tun. Der wurde wohl vor ein paar Jahren ausgeraubt. Und mit Bargeld ist es natürlich viel einfacher, gestohlene Wertsachen zu verkaufen. Denn man hinterlässt ja keine digitalen Spuren.
Das ist die Geschichte dahinter. Aber mittlerweile setzt ja ganz Schweden auf Kartenzahlung als Hauptzahlungsmittel. Wie ist das gekommen?
Naja, das gibt's schon ziemlich lange. Also die ersten Karten, die gab es schon in den 1950er Jahren, also Ende der 1950er Jahre. Aber so richtig in Gang kamen die Kartenzahlungen erst in den 1970er Jahren. Und dann gab es 2012 auch nochmal wirklich eine wichtige Veränderung in Schweden, denn dann wurde Swish eingeführt. Und das ist so eine Funktion, mit der man übers Handy bezahlen kann. Also direkt von Person zu Person. Ich bräuchte dann nur ihre Telefonnummer und dann kann ich ihnen Geld schicken. Und das ist wirklich dieses Wort Swish, das finde ich ganz interessant. Das ist wirklich so in den Alltag inzwischen übergegangen. Man sagt immer, das kannst du mir das swischen. Das ist eigentlich so wie googeln inzwischen, dieses Wort. Und das ist wirklich macht es sehr unkompliziert im Alltag zu bezahlen. Also wenn man jetzt eine Rechnung sich im Restaurant teilen will oder wenn man auch seinen Kindern mal kurzfristig Geld schicken muss, wenn sie dann an der Kasse stehen und das Konto mal wieder leer ist. Also das Geld, das landet dann auch wirklich direkt auf dem Konto und das macht das Bezahlen ohne Bargeld wirklich extrem einfach.
Warum hat man das eingeführt? Was waren die Hintergründe dafür?
Naja, man wollte einfach eine Bezahlmöglichkeit für den Alltag finden. Denn es kann sich ja jetzt nicht jede Privatperson so ein Kartenlesegerät anschaffen. Das wäre ja viel zu aufwendig. Und es ist wirklich so, dass das extrem schnell in den Alltag aufgenommen worden ist. Also man muss sagen, ältere Menschen, die tun sich doch manchmal noch so ein bisschen schwer damit. Man muss ja irgendwie dann doch alles über eine App im Handy eingeben, muss da immer die Telefonnummer eintippen. Aber für die meisten, vor allem für die Jüngeren, ist das wirklich überhaupt kein Problem mehr. Und dieses System, das gibt es ja auch nicht nur in Schweden, sondern auch in Norwegen. Da heißt es dann allerdings Vipps. Aber es funktioniert eigentlich genauso wie Swish.
Das heißt aber, jeder muss ein Handy haben, ein Bankkonto, womit das verbunden ist.
Dann. Genau. Genau, und das muss natürlich auch immer aufgeladen sein. Ne?
Das ist auch nochmal wichtig. Genau, wenn man an der Kasse steht und es ist nichts drauf, dann war es das natürlich. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass Banküberfälle, Geldwäsche, Schwarzarbeit, Steuerbetrug in Schweden nun der Vergangenheit angehören?
Also man kann nicht sagen, dass es gar nicht mehr, dass es das gar nicht mehr gibt, aber es ist wirklich schon viel schwieriger geworden. Denn jede Transaktion, die hinterlässt ja digitale Spuren. Und wenn jetzt jemand ständig sehr viel Geld über Swish einnehmen würde, dann würde das auch wirklich sehr schnell auffallen. Also ich glaube, das letzte Mal, dass wir größere Summen Bargeld hatten, das war, als wir unser Auto verkauft haben. Und das fand ich dann schon auffällig, dass der Autohändler dann das Geld dann doch mit bar bezahlt hat. Und dann hatten wir doch mal so ein paar größere Scheine und da hatten dann aber auch wirklich Schwierigkeiten, die wieder loszuwerden. Das fand ich auch nochmal ganz interessant.
Also im Umlauf sind schwedische Kronen so gut wie gar nicht mehr.
Nee, also die sind wirklich fast ausgestorben, kann man sagen. Ich habe auch Zahlen gelesen, dass wirklich nur noch 8% der Schweden regelmäßig einmal im Monat, heißt dieses regelmäßig, Bargeld benutzen. Und das finde ich schon extrem wenig. Und das ist wirklich, die meisten Supermärkte nehmen auch, also die nehmen zwar schon noch Bargeld und auch Münzen, aber das ist dann nicht mehr so, dass sie das in die Hand gezählt bekommen, sondern da gibt es diese automatischen Münzrechner, da läuft das dann rein und der Kassierer muss auch gar nicht mehr rechnen. Ich finde das auch interessant, wenn man dann doch mal mit Bargeld bezahlt, dann können die Leute oft gar nicht mehr rechnen. Also die können dann gar nicht mehr so richtig im Kopf das zusammenrechnen, wie viel sie dann rausgeben müssen.
Ja. Aber es scheint ja viel zu vereinfachen. Wir haben eine Mail bekommen von Fabian Schäfer. Er sagt, er hätte eine Zeit lang in Schweden gelebt, schreibt er, und nicht ein einziges Mal bar bezahlt und ist auch nie vermisst. Zurück in Deutschland habe ich mich in die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt. Bitte mehr Akzeptanz für Kartenzahlungen überall, auch für Kleinstbeträge. Es ist schnell, hygienisch, komfortabel, sicher. Gleichzeitig sollte man das Bargeld nicht abschaffen, sondern beides gleichberechtigt behandeln. Das schreibt uns Fabian Schäfer dazu. Wie sieht das jetzt aus zum Beispiel? Es kommen auch Fragen mit dem Trinkgeld zum Beispiel. Wie macht man denn das in Schweden?
Also das ist, erstmal ist es nicht so verbreitet wie in anderen Ländern, aber es gibt in den meisten Kneipen, da gibt man dann einfach in das Kartenlesegerät, da erscheint dann so ein Feld Extrasumme, die man zahlen möchte und dann gibt man halt ein, wie viel man dann extra bezahlen möchte oder manchmal ist es auch, dass man die Totalsumme dann einfach eintippt, also was man noch extra geben möchte. Man muss da aber wirklich höllisch aufpassen, also mir ist das schon mal passiert, dass ich dann die Geheimzahl anstelle der Extrasumme eingegeben habe und dann dann war ich wirklich kurz davor zu drücken, okay, und dann wäre das wirklich ein ziemlich großzügiges Trinkgeld geworden. Also es ist so ein bisschen tricky.
Man muss seine Zahl im Kopf haben, genau. Wie sieht es aus mit Spenden, zum Beispiel auch für Obdachlose oder auch in der Kirche oder wenn ich auf dem Flohmarkt bin, was sind das für Situationen? Alles mit Karte?
Nein, das läuft vor allem über dieses Swish, was ich vorhin erklärt habe. Also diese von Handy zu Handy bezahlen. Und das finde ich wirklich interessant. Das habe ich wirklich schon vor, ja, ich glaube, das ist jetzt 6 Jahre her. Da habe ich mal tatsächlich auch darüber geschrieben. Und da hatten damals die Obdachlosen wirklich alle auch schon diese Swish-Nummer oder auch so einen QR-Code, den man dann scannen kann. Das läuft dann auch über Swish. Und auch in der Kirche die Spende, die läuft auch über Swish. Also den Klingelbeutel, den gibt es da schon fast gar nicht mehr. Also finde ich wirklich, das ging auch wirklich sehr schnell.
Und das setzt natürlich voraus, jeder hat ein Smartphone und das sollte auch immer dabei sein, nicht gestohlen sein, nicht ungeladen sein. Ich meine, das kann ja auch alles passieren, nicht verloren gehen.
Ja, natürlich, das ist natürlich ein Problem. Und auch, es muss immer aufgeladen sein, das Handy, ne? Sonst hat man ja auch ein Problem zu bezahlen. Ja, klar, da muss man dann schon drauf achten. Und da habe ich mir auch sagen lassen, in einer Krisensituation, wie jetzt zum Beginn des Ukraine-Kriegs, da war einfach auch nochmal die Diskussion, sollten wir das Bargeld wirklich ganz abschaffen? Denn, naja, was ist jetzt, wenn überall Stromausfall ist? Was ist, wenn jetzt einmal diese Swish-Funktion nicht mehr funktioniert? Das ist vorletzte Woche auch so gewesen. Da war das wirklich einen ganzen Tag, lag das am Boden. Und da haben wirklich die Leute ein Problem zu bezahlen, wenn sie gar kein Bargeld mehr dabei haben.
Ja, man macht sich ja extrem abhängig von dieser Technik auch. Ich gebe das mal weiter. Frau Heise, wie ist das? Wir haben auch viele Hörer, die sagen, was ist bei Stromausfall? Was macht man dann? Gibt es da immer nur die Bargeldalternative oder gibt es da Sicherungssysteme?
Ja, wir haben das ja letztes Jahr erlebt beim Ausfall der Kartengeräte. Das war dann zwar kein Stromausfall, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Da waren dann wieder Schilder draußen an der Tür. Aktuell nur Barzahlung. So, und da kann man dann im Prinzip mit seiner Karte an den nächsten Automaten gehen und Bargeld ziehen, um dann seinen Einkauf zu bezahlen.
Also gibt es jetzt in Schweden eine Diskussion, dass man dann sagt, okay, wir müssen irgendwie eine Alternative trotzdem aufrechterhalten?
Ja, die Diskussion gibt es schon und es ist auch so, dass jetzt nicht alle das total toll finden mit dem Abschaffen des Bargelds. Also vor allem gibt es jetzt Gruppierungen unter Senioren, die dann wirklich auch sagen, nee, wir fühlen uns ausgeschlossen, dass das hier alles so rasant sich verändert und wir wollen das Bargeld behalten. Also diese Stimmen gibt es absolut auch. Also ich glaube auch, dass das jetzt nicht in absehbarer Zeit komplett abgeschafft wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Das ist natürlich eine Gefahr. Ich möchte jetzt mal kurz Herrn Polke aus Bayern mit in die Diskussion einbeziehen. Schönen guten Tag, Herr Polke.
Guten Morgen oder guten Mittag schon.
Ja, genau. Guten Morgen. Ja, Sie rufen aus München an. Wie halten Sie es mit Ihrer Bezahltechnik?
Also ich finde es wunderbar. Ich bezahle mit meinem Mobiltelefon und anders als der Herr vorhin gesagt hat, ich finde das wahnsinnig schnell. Ich stehe an der Kasse, entsperre mein Telefon mit den Daumen und schon ist das einsatzbereit, geht ratzfatt. Also ich finde das super. Ich zahle tatsächlich jeden Cent nur noch mit der Karte beziehungsweise mit dem Mobiltelefon. Vielleicht auch noch was zu der Übersicht, weil ja viele wirklich da entgegenhalten, man hätte keinen Überblick mehr über seine Finanzen. Also kann natürlich nur von mir aus sprechen. Ich habe einen viel, viel besseren Überblick, wenn ich ständig auf meiner Banking-App sehen kann, was da noch zur Verfügung steht an Geld. Was weiß ich, jetzt ist Mitte des Monats und ich habe noch 1.000 Euro drauf. Weiß ich, okay, super, dann kann ich nur noch das und das ausgeben. Hatte ich früher tatsächlich mehr Schwierigkeiten, als ich noch Bargeld hatte. Ich habe halt ständig immer wieder vom Automaten Geld gezogen, wenn nichts mehr drin war und habe dann die Übersicht tatsächlich verloren. So finde ich das viel besser.
Ja, vielen Dank für diesen Eindruck und ich gebe gleich weiter zu Herrn Kurmholz aus Münster. Schönen guten Morgen, Herr Kurmholz.
Ja, schönen guten Tag. Also ich bin 66 Jahre alt, ich frisch gebackener Pensionär. Ich habe kein Smartphone und ich zahle mit Ausnahme von gelegentlichen Zahlungen größere Beträge mit Karte grundsätzlich bar. Also einige Probleme sind ja schon angesprochen worden, gerade auch was zum Beispiel Technikausfälle angeht und die Expertin bezüglich Schweden erläutert hat, das kann ich nur unterstützen, wie problematisch das ist. Nach wie vor hat auch nicht jeder ein Smartphone und weiteres Problem, also es kommen kleinere Probleme, die aber durchaus gewichtig sind, ab und zu mal dazu, zum Beispiel sind in den Niederlanden die Bahnhofslokusse auf bargeldlose Zahlungen umgestellt worden. Allerdings kann man an dem Automaten an der Tür nur mit einer niederländischen Karte bezahlen. Das heißt, wenn ich jetzt in den Niederlanden auf einen verspäteten Zug warte und muss zum Lokus, dann kann ich das überhaupt nicht. Das ist aber jetzt nicht der Grund, weshalb ich anrufe, sondern mir geht es eigentlich um folgendes Problem, und zwar haben die Banken ja die normalen EC-Karten durch die Debitkarten ersetzt, mit denen man im Ausland nicht mehr zahlen kann, und Kreditkarten sind teuer und umständlich. Also auch das ist ein Grund, weshalb ich dafür plädieren möchte, dass ein Anspruch auf Barzahlung gesetzlich gesichert sein sollte. Zum Beispiel kann man, wenn man nicht mehr bar zahlen kann, das habe ich jetzt in Münster auch in neuen Lokalen erlebt, die können, da kann man gar kein Essen mehr mit Bargeld zahlen, oder auch so manche Kleinigkeiten, wenn ich zum Beispiel feststelle, meine Zahnpasta ist aus, ich müsste, weil ich nur eine Tube Zahnpasta kaufen will, müsste die mit Karte zahlen, dann erscheint diese einzelne Buchung für 2 Euro extra auf meinem Konto auszugen. Wenn sich das dann summiert für Kleinbeträge, dann ist das ein Unding, wenn man dann solche ellenlangen Kontoauszüge hatte und dann außerdem ewig gespeichert ist, was man selbst an Kleinigkeiten gekauft hat.
Ganz, ganz viele wichtige Hinweise, Herr Kummholz. Das werde ich gleich mit in die Diskussion reinbringen. Ganz herzlichen Dank. Und wir gehen gleich mal wieder zurück nach Schweden. Aber ich möchte vorher noch mal Frau Heise ansprechen. Da kam gerade dieses Stichwort mit der Debitcard und den Bezahlungen. Da gibt es auch Veränderungen. Da gibt es hier in Deutschland Techniken, die vielleicht nicht immer überall möglich sind?
Ja, also man muss da unterscheiden. Die Debitkarten, die der Hörer wahrscheinlich meint, sind die neu eingeführten Karten von Visa und Mastercard, die bei manchen, insbesondere bei Internetbanken, gerne statt der klassischen Girocard ausgegeben werden. So, und die funktionieren durchaus auch im Ausland. Sie haben nur oft das Problem, dass viele Geschäfte, Restaurants, Dienstleister in Deutschland die nicht so gerne akzeptieren. Also da gibt's viel, viel weniger Annahmestellen als für die gute alte Girocard. Da ärgern sich dann viele Verbraucher drüber, haben wir auch durchaus viele Beschwerden zu. Und man kann damit auch nicht überall Geld abheben, problemlos an der Ladenkasse. Es gibt einige, aber es geht weit besser mit der Girocard. Das heißt, ich habe mit diesen neuen Debitkarten schon ein paar Funktionen nicht, die ich mit der Girocard hatte. Der Vorteil ist, ich kann damit auch online besser einkaufen. Das geht mit der Girocard nicht so gut. Aber da muss man schon darauf achten, was kann diese neue Karte und was kann sie eben nicht.
Das heißt, man muss versuchen, dass diese Funktionen angeglichen werden, dass man auch im Ausland natürlich zahlen kann. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man diese Funktionen hat. Gehen wir nochmal zurück nach Schweden. Frau Westerhaus, wir haben auch eine Meldung von einer Hörerin, die sagt, Kartenzahlungen birgen die Gefahr, den Überblick über die eigenen Finanzen zu verlieren. Gerade junge Leute, die die Karte besonders gern benutzen, überschulden sich sehr häufig. Das muss man im Blick behalten und unbedingt erwähnen. Wie ist das überhaupt bei Kindern und Jugendlichen? Haben die auch schon alles Swish in Schweden?
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch noch mal nachgelesen, ab wann man hier eine Karte haben darf. Und das ist im Alter von 7 Jahren. Also das finde ich schon sehr früh. Und wir haben ja auch vorhin gehört, ab 12 kann man eigentlich erst abstrakte Rechenoperationen durchführen, ne? Und dann schon mit Karte hantieren. Also wir haben das auch anders gemacht bei unseren Kindern. Wir haben denen dann schon immer das Taschengeld bar gegeben, einfach auch, um dann so ein bisschen so ein Gespür auch dafür zu bekommen. Und wir haben ja vorhin auch, ging es ja auch darum, um dieses Haptische und dieses Schöne. Es sind ja auch oft schöne Geldscheine, muss man auch sagen, ne? Und das, glaube ich, das sollte man dann schon bei kleinen Kindern noch machen und das so ein bisschen antrainieren. Okay, so und so viel ist das jetzt wert. Denn die Gefahr ist ja schon da, ne? Wenn man jetzt einfach immer alles mit Karte zahlt, man fühlt ja die Summe eigentlich auch nicht mehr, ne? Das sind ja dann irgendwie so nur ein paar Zahlen. Und wenn ich jetzt 100 Euro auf den Tisch legen müsste in bar, dann fühlt sich das ja doch irgendwie teurer an. Mhm. So geht es mir zumindest. Mhm.
Frau Professor Peters, als Wirtschaftspsychologin, wie sehen Sie das? Wie wichtig ist die Haptik? Wie wichtig ist auch die Schulung bei Kindern und Jugendlichen, was den Umgang mit Geld betrifft?
Ja, die Haptik ist tatsächlich wichtig. Und da gibt es auch wirklich schlimme Geschichten, die passieren, wo Kinder im Internet schon irgendwie Zugang haben zu Papas Kreditkarte und auf einmal für Tausende einkaufen und gar nicht merken, dass sie eigentlich so viel echtes Geld ausgeben. Also insofern, das sind Dinge, die nicht passieren würden, wenn man jetzt das Geld aus seinem Sparschwein schütteln müsste. Also insofern ist das ganz wichtig, weil Kinder das wirklich einfach noch nicht können. Also sie brauchen diesen haptischen Bezug. Gibt ja auch gerade eine Studie von Frau Professor Fuhrmann in Wien, die eben auch geschaut hat, wie das mit schwedischen Kindern funktioniert, wie da der Zugang eigentlich geschaffen wird in dieser sozusagen bargeldlosen Welt. Und meines Wissens ist es auch da so, dass man doch auf das Haptische noch zurückgreift, also die trotzdem noch mit Kronen sozusagen erzogen werden. Also ich bin da gespannt und werde das natürlich gespannt verfolgen, wie das in Schweden weiterhin passiert. Insgesamt vielleicht zu Schweden, das war jetzt wirklich auch interessant, da einiges zu hören. Ich glaube, das ist trotzdem eine Gesellschaft, wo sozusagen diese Abschaffung des Bargelds auf fruchtbareren Boden fällt. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine sind die Werte. Also ich habe vorhin schon gesagt, hier im deutschsprachigen Raum ist dieser traditionelle Wert des Bargelds sehr wichtig. Und in Schweden ist das aber auch anders, auch wenn man sich so Daten anschaut aus dem World Value Survey. Die Schweden haben sich eigentlich immer sehr stark über Fortschrittlichkeit definiert. Also für die ist der Wert der Fortschrittlichkeit, der Fantasie, des Neuen eigentlich sehr viel stärker als der Tradition. Und insofern tut man sich hier vielleicht leichter zu sagen, wir sind die Ersten, die neue Wege gehen. Die Schweden waren auch interessanterweise unter den Ersten, die das Papiergeld eingeführt haben damals, 1661. Ja. Also da waren sie auch schon eigentlich die Vorreiter. Und insofern ist dieses Selbstverständnis zu sagen, wir gehen hier neue Wege, stärker ausgeprägt als der Wunsch nach Tradition. Und das Zweite ist eigentlich auch dieses Vertrauen in den Staat, auch weniger Bedenken gegenüber Datenschutz. Also das, was hier im deutschsprachigen Raum ganz wichtig ist, dieser Datenschutz, dieser Angst, ich bin hier ein gläserner Mensch, der ist auch in Schweden weniger ausgeprägt. Also die Schweden haben viel weniger Probleme damit, dass sozusagen der Staat hier mehr kontrolliert oder Einblick hat, weil man diesem Staat einfach mehr vertraut. Also insofern auch interessant, das so ganzheitlich sich anzuschauen, wo fällt diese Abschaffung oder weitestgehende Abschaffung auf fruchtbarem Boden und wo nicht. Und was sind eigentlich hier auch die darüber hinausgehenden psychologischen Gründe?
Mhm. Frau Westerhaus, können Sie das bestätigen? Ist das so, dass Schweden da gern Vorreiter ist, ja, und auch ein großes Vertrauen in den Staat hat diesbezüglich?
Ja, absolut. Also beides. Denn die Schweden, die vertrauen ihrem Staat und den Politikern fast schon blind. Das ist manchmal wirklich sehr interessant. Und das erklärt sehr wahrscheinlich auch die große Akzeptanz, was die Sicherheit von persönlichen Daten auch anbelangt. Denn jetzt bei der Swish-Bezahlung, da gibt man ja seinen Namen komplett, Vorname, Nachname und seine Telefonnummer preis. Da hat aber niemand ein Problem mit. Und es gibt hier ja auch schon seit wirklich langer Zeit das E-Rezept und auch die elektronische Krankenakte. Also die Schweden haben wirklich keine Probleme damit, ihre persönlichen Daten preiszugeben. Und sie sind auch wirklich sehr innovationsbegeistert. Das stellt man auch immer wieder fest.
Das heißt, in Schweden werden jetzt keine Stimmen hörbar, die vielleicht doch wieder mehr Bargeldverkehr wollen?
Ja, doch, die gibt es schon. Das ist aber eben vor allem, sind das Seniorengruppierungen, die eben dann sagen, ja, wir fühlen uns abgehängt. Und also ich muss sagen, in Schweden, ich kenne eigentlich niemanden, der kein Smartphone hat. Das ist wirklich die große Seltenheit hier. Das sind eigentlich dann eher so vereinzelte Jüngere, die dann einfach sich bewusst dagegen stellen und sagen, nee, ich möchte jetzt mich hier sozusagen ein bisschen digital entgiften und schaffen sich dann wieder so ein Tastentelefon ab. Es sind wirklich ältere Menschen, die dann doch lieber noch ein bisschen das Bargeld behalten würden. Aber das sind eigentlich nur einzelne Stimmen, denn wie gesagt, diese Zahl von 8%, die das wirklich nur einmal im Monat benutzen, die sind ja doch recht aussagekräftig, dass die Akzeptanz ja immer weniger wird.
Ja. Vielen Dank, Christine Westerhaus, für diese Informationen und auch persönlichen Erfahrungen mit dem bargeldlosen Bezahlen in Schweden. Wir haben es gehört, mit Swish ist das offensichtlich sehr einfach, unkompliziert und auch eben sehr verbreitet. Und Bargeld spielt dort eine immer geringere Rolle. Frau Feldgen aus Oberursel ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Feldgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Frau Feldgen, wie halten Sie es? Cash oder Karte?
Ich lebe beidseitig sozusagen. Ich benutze digitale Zahlen, wenn es für mich praktischer ist. Und ansonsten zahle ich gerne bar, damit ich weiß, wie viel Geld ich ausgebe. Ich liebe auch, das Geld anzufassen. Und ich denke, ja, es hält meinen Geist wacher, als wenn ich einfach jetzt hier per Handy oder so bezahle. Mhm.
Haben Sie da manchmal auch so das Gefühl, dass es vielleicht unsicher ist oder dass man auch vielleicht besser den Umgang mit Bargeld lernt, was Geldtransaktionen betrifft?
Ja, wenn man mit Geld noch bezahlt. Und hauptsächlich ist meine Sorge, dass Kinder dieses haptische Vergnügen nicht mehr haben, auch nicht begreifen können, was Geld bedeutet. Wir können ja, wenn sie Geld geschenkt bekommen und geben was aus, können sie genau empfinden, was es bedeutet, was das Geld wert ist. Und wenn sie Geld zählen, zum Beispiel Kleingeld, das ist ein Vergnügen. Hm. Ich habe das als Kind gerne gemacht, Groschen gestapelt oder sowas. Und das entgeht den Kindern, wenn das wegfällt. Und wie sollen sie überhaupt bezahlen? Ein Kind jetzt, was ja Taschengeld bekommt, ab 6 oder so, soll es ein Handy mit sich herumtragen?
Wir haben ja eben gerade gehört, in Schweden, da ist es offensichtlich so, dass die schon in sehr jungen Jahren ihr Smartphone dabei haben und auch mit dieser Funktion bezahlen. Sie sehen das eher kritisch.
Das möchte ich auch nicht. Die Kinder sind sowieso viel zu stark mit dem Handy beschäftigt. Und nein, ich find das falsch. Ich habe leider den Beitrag nicht gehört, als Sie darüber gesprochen haben.
Genau, da waren Sie wahrscheinlich in der Leitung gerade und jetzt haben wir Sie zugeschaltet. Genau, da war das so, dass es eben schon in Schweden sehr früh möglich ist und dass viele Kinder eben auch schon über diese Swish-Funktion auf ihrem Handy überall bezahlen, aber doch durchaus Eltern auch versuchen, noch so ein bisschen den Bargeldkontakt beizubehalten. Wir haben ja auch noch, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Feldgen, und das bestätigt ja auch so ein bisschen, was Sie sagen, Frau Peters, ne? Dass diese Haptik, diese Tradition, dass viele Faktoren da noch wichtig sind.
Interessant ist in dem Zusammenhang auch dieser sogenannte Cash-Stuffing-Trend auf TikTok. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Es gab ja im letzten Jahr eigentlich so fast schon einen Skandal, dass auf TikTok sich die Jugendlichen oder junge Erwachsene gebrüstet haben, wer schon die meisten Schulden gemacht hat über Bezahldienste wie Klarna. Und dass die da geprotzt haben, wie viel Schulden sie schon haben. Und das hat eigentlich viele auf den Plan gerufen und gesagt, oh je, man verliert komplett die Kontrolle. Also nicht nur im Kindesalter, sondern auch im jungen Erwachsenenalter. Und dass es schon wieder einen Gegentrend gibt. Dieses Cash-Stuffing heißt nicht weniger, dass man sein Geld wieder haptisch abhebt, in Umschläge verteilt und wirklich sagt, so, ich habe diesen Monat in dem Umschlag so und so viel Geld zur Verfügung für Lebensmittel und so viel zum Wohnen. Also und wenn der Umschlag leer ist, dann darf ich nichts mehr ausgeben.
Zurück.
Also es gibt genau
darüber
wieder auch Gegentrends.
Genau, gleich nach den Nachrichten gerne noch weiter. Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Der Trend zur Kartenzahlung und die Frage, wird Bargeld zum Auslaufmodell? Unser Thema in der Lebenszeit bis 11.30 Uhr.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und noch bis 11.30 Uhr geht es um den Trend zur Kartenzahlung und der Frage, wird Bargeld zum Auslaufmodell? Heiermann, der Huni oder auch der Fuffi, diese Kosenamen für Geldnoten werden möglicherweise aus unserem Wortschatz verschwinden, wenn sie nicht mehr im Umlauf sind. Haben Sie noch Bargeld in der Tasche? Wovon hängt es ab, dass Sie bar oder mit der Karte oder dem Handy zahlen? Welche Erfahrungen machen Sie hierzulande oder im Ausland mit den unterschiedlichen Bezahlmethoden? Würden Sie das Bargeld vermissen, wenn es komplett abgeschafft werden würde? Was werden die Bezahlmethoden der Zukunft sein? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Fragen. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir diskutieren weiter mit Stefanie Heise, Bereichsleiterin Verbraucherfinanzen der Verbraucherzentrale NRW und mit der Wirtschaftspsychologin Professor Julia Peters aus Wien. Frau Peters, mussten Sie kurz vor den Nachrichten unterbrechen. Da haben Sie erzählt von TikTok, dass da auch schon wieder auch Trends dann gesetzt werden, wo man sagt, aha, wir haben gesehen, da gab es schon so einen Hype darum, wie stark man sich verschuldet und jetzt guckt man wieder, wie man das zurückdrehen kann. Also es gibt ganz viele Einflussfaktoren von anderen Seiten, die auf unser Bezahlverhalten Einfluss nehmen.
Ja, richtig. Also dieser TikTok-Trend war im Grunde so eine Maßnahme zu sagen, naja, das mit den Schulden kann ja in keinem Interesse sein. Entsprechend braucht man wieder Maßnahmen, um die jungen Erwachsenen dazu zu bringen, besser mit ihrem Geld umzugehen. Und da war dann so der Griff oder die Idee eigentlich was Altmodisches, zu sagen, wir haben wieder das Geld in der Hand, haptisch, tun es in Umschläge und man darf nur so viel ausgeben, wie da drin ist. Fertig, aus. Das ist eigentlich interessant, dass so etwas, also eine altmodische Methode, aber so über einen, sag ich mal, jugendlichen öffentlichen Kanal gehypt wird.
Also jeder Trend gibt auch wieder einen Gegentrend, kann man sagen. Mhm. Ich möchte mal ganz kurz auf Swish zurückkommen. Vielleicht können Sie das uns erzählen, Frau Heise, wenn man das, was in Schweden funktioniert, über diese Bezahlfunktion, übers Handy, wo man, wie wir gehört haben von Frau Westerhaus, ja seinen Namen, seine Telefonnummer hinterlässt, ganz schnell Geldtransaktionen von Person A zu Person B macht. Kann man sich sowas in Deutschland vorstellen, wo man sagt, ah, das wäre doch auch hier einzuführen?
Also das gibt es so ein bisschen vergleichbar über PayPal. Also ich habe selbst schon auf dem Flohmarkt neulich erlebt, wo dann immer so kleine Schildchen an den Ständen PayPal auch möglich. Das heißt, da kann ich dann tatsächlich über mein Smartphone, wenn ich die E-Mail-Adresse des Verkäufers oder der Verkäuferin habe, denen direkt Geld senden und das ist dann in sehr, sehr schneller Zeit da.
Also gibt es da Risiken aus Ihrer Sicht?
Ja, also PayPal ist ja auch ein amerikanischer Konzern, wo man nicht so genau weiß, was die Daten dort machen oder was PayPal mit den Daten so macht. Und ein zweiter Punkt ist, wenn ich also so eine private Freund-zu-Freund- oder Familie-Zahlungsfunktion nutze bei PayPal, dann kostet es mich nichts. Wenn ich aber die normale Zahlungsfunktion nutze, also ich kaufe zum Beispiel irgendwas bei einem Online-Dienst und zahle damit PayPal, dann wird kräftig auch noch was abgezogen an Gebühr. Also PayPal ist ein relativ teures Zahlungsmittel. Da verdient dann also immer noch eben das Unternehmen mit.
Ich habe jetzt Dieter Schulte-Bunert in der Leitung, der aus Wesel anruft. Schönen guten Tag, Herr Schulte-Bunert.
Ja, schönen guten Tag. In die Runde.
Herr Schulte-Bunert, was ist Ihr Verfahren? Wie zahlen Sie oder welche Erfahrungen machen Sie mit Bargeld bzw.
Ja,
bargeldlosen Zahlen?
Eher andersrum. Wir sind, haben einen landwirtschaftlichen Betrieb mit einer Direktvermarktung und betreiben so ein Haustürgeschäft. Soll heißen, wir fahren feste Tage in der Woche zu den Kunden hin und wenn die nicht zu Hause sind, was ja eher der Regelfall ist, heutzutage gibt es schon viele. Also wirklich viele, die das abgezählte Geld im Eierkarton vor der Tür stellen oder bei einem weiteren Ort.
Das heißt,
und eigentlich funktioniert, ja.
Genau, das heißt, Sie liefern die Ware aus und bekommen auf diesem Weg Ihr Geld.
Ja, genau. Das und klar, können halt 5,60 Euro oder 15,10 Euro verloren gehen. Aber das Risiko ist relativ gering. Eigentlich haben wir in aller Regel ganz wenig Ärger damit, dass das Geld weg wäre.
Das ist ja ein großes Vertrauen, was man da hat, dass man das Geld einfach so an der Straße sozusagen abstellt für die Ware.
Ja, ist auch vielleicht mehr der Speckrand vom Ruhrgebiet und nicht das Zentrum. Ob es da dran liegt.
Ja. Das finde ich spannend, dass sowas auch möglich ist. Und man könnte aber auch digital bezahlen, Ihre Waren?
Ja, aber schwierig, ja. Also machen wir auch, also digital ist nicht so ganz wahr, so auf Lieferschein. Allerdings gibt es genug Leute, die legen für 30 Eier passend Geld dahin und wirklich nur diese 8,40 Euro ohne Kommentar. Ja? Dann weiß man, die kriegen 30 Eier und stellt die dahin.
Ah, okay.
Und ja, also die Leute, die jetzt schreiben, ich brauche diese Woche 20 oder 30 oder so, die sind relativ in der Minderheit. Die meisten machen es einfach übers Geld. Dann muss man manchmal rechnen, wenn die dann irgendwie Kombinationen haben mit Eiern und Kartoffeln, wo es wohl hinkommt. Aber das Bargeld funktioniert in diesem Augenblick sehr gut. Wäre dann aber auch schwierig, auf unbar umzustellen im Sinne von Kundenkarte oder so.
Ja.
Da kann ja auch, ja, das geht dann wahrscheinlich wirklich nur mit diesem Lieferschein, Rechnungsschreiben, was aber der Mann aus dem Handel gerade sagte ja auch schon. Da ist natürlich der Verwaltungsapparat relativ wesentlich größer.
Ja, und das geht bei Ihnen dann einfacher mit dem Bargeld, was Sie dann nur zählen müssen. Und
ja,
große
zählen muss man das. Kiloweise haben wir das auch in der Woche.
Und große Verluste gibt es offenbar nicht, dass das Geld nicht da ist oder jemand sagt, die Ware ist nicht angekommen.
Doch. Ja, aber das ist ganz, ganz selten. Also das schon mal böse Anrufe kriegt man schon mal, warum hast du mir nur 20 Eier dahingestellt, wo ich doch dafür 30 Geld im Karton hatte. Ich sage, im Karton stand da keiner. Doch, der hätte da gestanden. Und dann nachher stellte sich heraus, der Saubermachtdienst hatte dann alles mit der Puste weggepustet. Hat dann nachher eine Hecke wieder bekommen. Also Anekdoten sind dann eine, aber dieses Urvertrauen, ich wüsste wirklich nicht, dass Ihnen einer mal gesagt hat, uns sind die Sachen weggekommen. Das ist so ähnlich wie mit dem Paketboten. Die Pakete kommen doch auch wenig weg. Das klaut doch keiner vor der Haustür. Also wenigstens bei uns in der Region nicht.
Okay, dann wünsche ich Ihnen weiterhin, dass das so gut läuft, dass das Vertrauen da ist und man offensichtlich ganz gut da mit Bargeldtransaktionen an die Kartoffeln oder an die Eier kommt. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Schulte-Buhler. Tschüss. Ja, Frau Peters, das klingt ja auch wirklich nach diesem großen Vertrauen, was viele im Bargeld auch noch haben und dass die Ware so geliefert wird und ich kann zahlen und ich habe Vertrauen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, oder?
Richtig, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Faktor und im Grunde auch never change a running system. Also Bargeld hat einfach sehr lange sehr gut funktioniert und ich sehe hier jetzt auch eigentlich keinen Grund zur Disruption des Systems, wenn es doch klappt. Also wenn das jetzt irgendwie große Probleme gäbe, dann bräuchten wir etwas Neues oder müssten über die Abschaffung nachdenken. Aber insofern ist es ja so, dass wir sagen, na, warum sollen wir ein funktionierendes System hier eigentlich auflösen. Mhm. Aber interessant ist trotzdem der Aspekt des Vertrauens. Also Bargeld ist ja im Grunde etwas, was der Staat den Bürgern zur Verfügung stellt und wo ja manche sagen auch ganz pathetisch ein Geschenk des Staates an den Bürger sozusagen, also dieses Bargeld aufrechtzuerhalten, die Distribution zu ermöglichen, auch diese Garantie zu ermöglichen, dass immer genug Bargeld vorhanden ist. Und auf der anderen Seite möchte man aber eigentlich auch jetzt nicht hinterm Mond leben und sagen, na, wir überlegen natürlich auch ein digitales Pendant zu schaffen zum Bargeld. Und da wird ja der digitale Euro diskutiert. Und Ende des Jahres wird entschieden, die EZB, ob dieses Projekt nun wirklich umgesetzt wird. Und da ist es aber interessant, da geht schon auch die EZB oder auch die Bundesbank davon aus, dass man sagt, naja, wir vertrauen dem Staat am liebsten unser Geld an, weil eigentlich die Daten geschützt sind, weil hier kein privater Anbieter ist, der diese Daten irgendwie ausnutzt. Und man geht davon aus, dass wenn wir jetzt ein digitales Pendant hätten, dass die Leute das auch schätzen würden und sagen, naja, jetzt habe ich noch eine Alternative zu eben den Privatanbietern. Ich habe jetzt einen digitalen Euro, da sind meine Daten genauso geschützt, wie das technisch funktioniert. Das ist eben noch dahingestellt. Aber hier haben wir auch Befragungen gemacht und da ist es gar nicht so ein Selbstläufer. Also da haben wir auch gefragt, vertraut man denn dem Staat eher oder privaten Zahldienstleistern im Digitalen? Und da war eigentlich das Vertrauen in diese privaten Zahldienstleister überraschend hoch. Also da ist es gar nicht so, dass man sagt, man vertraut automatisch dem Staat mehr. In China zum Beispiel, da ist ja, die sind ja am weitesten vorangeschritten, was diesen digitalen Yuan angeht. Und da sagt man gleich, naja, typisch, die nutzen das wieder als Überwachungsinstrument, also lesen, spähen eigentlich die Bevölkerung aus. Bei uns hierzulande hat man eher das gegenteilige Verständnis und glaubt, ah ja, der sichere Schutz ist beim Staat. Ob das wirklich so ist, das muss man jetzt aber wirklich sehen und auch daran arbeiten.
Wie sieht das aus, Frau Heise, von der Verbraucherzentrale, wie sieht man da die Entwicklung zum digitalen Euro?
Also das kann eine interessante Option sein. Also die Idee ist ja eigentlich, dass man damit Bargeld ist ja Zentralbankgeld. Es wird also von der Europäischen Zentralbank ausgegeben, dass man diese Idee des Zentralbankgelds in die digitale Welt überträgt. So, und man muss sich das ganz praktisch so vorstellen, als wenn jeder quasi ein Konto bei der Deutschen Bundesbank dann hätte. Oder eben anderswo in Europa bei den entsprechenden Notenbanken. Oder es gibt halt so eine Art digitale Geldbörsen, auf denen dann dieses digitale Zentralbankgeld gespeichert ist. Und dann kann ich tatsächlich im Grunde wie so bei dem Swish dann von dieser digitalen Geldbörse mein Geld von A nach B bezahlen. Wir müssen mal abwarten, wie es tatsächlich ist in der Ausgestaltung, weil uns ist da in der Tat auch sehr, sehr wichtig, dass es sehr, sehr datensparsam ist. Es wird aber nicht komplett anonym sein können, wie Bargeld jetzt ist, weil die EZB auch schon sagt, ja, Geldwäsche, Korruption und Ähnliches soll natürlich verhindert werden. Das heißt, eine gewisse Art von Datenzugriff wird es da geben. Wie das genau aussieht, wissen wir aber noch nicht. Und sehr wichtig ist eben auch, dass das auch offline funktioniert, dass ich also nicht darauf angewiesen bin, dass ich jetzt gerade irgendwo was anhabe oder was anschalten muss, sondern dass ich es auch dann zum Beispiel Geld schicken kann, wenn mein Gegenüber sein Handy zum Beispiel nicht anhat oder Ähnliches. Also da gibt es so verschiedene Punkte.
Wie funktioniert das dann? Habe ich da eine Karte oder wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt kein Handy habe?
Das wäre dann quasi in so eine digitale Geldbörse wäre zum Beispiel dann auch mit dem Smartphone verknüpft. So, dann kann ich also, mache ich eine App auf dem Handy auf, greife zu auf meine digitale Geldbörse, zum Beispiel eben bei der Deutschen Bundesbank oder vielleicht auch bei einer anderen Bank. Das ist alles noch nicht raus, ob man das auch bei einer Privatbank haben kann oder nicht. So, und dann transferiere ich dann halt mein Geld noch woanders hin.
Also Smartphone wird immer erforderlich sein.
Ja, oder normaler Computer ist natürlich auch möglich.
Meinst du nicht unbedingt, glaube ich. Also man überlegt auch, ob man so eine Art Karte irgendwie zur Verfügung stellt, wie so eine Einwegkarte, um eben auch diesen Aspekt der Inklusion zu gewährleisten. Also auch wirklich jeden einzuschließen.
Ja, das ist ja überhaupt das ist ein wichtiges Stichwort. Grenzt man andere Menschen aus, die jetzt nicht ein Smartphone haben, die keinen Computer haben, die dann auf einmal sagen, wir nehmen aber nur noch Karte oder ihr Smartphone und dann steht man da und kann sein Bargeld nicht mehr loswerden beziehungsweise dann mit bezahlen. Wie sehr wird dieser Gedanke auch berücksichtigt bei der aktuellen Entwicklung? Frau Peters?
Achso, ja, genau. Ja, genau. Ja, also da, wie gesagt, das ist in der technischen Ausgestaltung jetzt noch nicht ganz konkret festgelegt, aber es werden eben viele Überlegungen angestellt, zu sagen, naja, man braucht irgendein Tool, was von jedem genutzt werden kann. Und eine Idee wäre so etwas wie so eine Karte, die man sich irgendwo abholen kann, wie so eine Telefonkarte, die es früher gab, wo man dann sagt, okay, da ist Bargeld drauf gespeichert und wenn die Karte leer ist, ist es leer und wenn ich die Karte verliere, habe ich es auch verloren, genauso wie das Bargeld. Also das wäre wahrscheinlich so eine Möglichkeit, um noch meiste Inklusion zu gewährleisten. Mhm. Also das ist eigentlich immer ein wirklich wichtiger Punkt, zu sagen, wir brauchen irgendein Zahlungsmittel, was tatsächlich niemanden ausschließt.
Weder ältere Menschen noch jüngere Menschen, weder technikaffine
noch obdachlos oder noch Personen, obdachlose. Die keinen Kontakt haben.
Genau, mehr. Genau. Da können wir, passt vielleicht ganz gut Jana, die uns aus Oberhof in Thüringen anruft und am Telefon ist, 10 Jahre jung. Schönen guten Morgen, Jana, hallo.
Hallo, hallo zusammen. Hi.
Hi.
Also, ja, ich möchte hier auch etwas sagen dazu, über Bargeld.
Ja, erzähl.
Ich bin jetzt halt 10 und ich habe keine Karte, natürlich. Und ich habe auch kein Smartphone. Deswegen kann ich nicht so wie Größere mit Karte bezahlen. Und deswegen mag ich halt Bargeld sehr, weil wir haben hier eine Eisdiele in Oberhof. Und da kann ich halt immer mit Bargeld hingehen und meinen Schwestern auch Eis kaufen und alles. Aber halt, wenn Bargeld jetzt weggeht, dann kann ich das nicht mehr machen.
Das wäre natürlich nicht so schön, ne? Also du hast immer, immer genug Bargeld bei dir.
Ja, immer.
Fürs Eis reicht es.
Ich kriege auch manchmal Taschengeld und alles.
Super. Und das sagst du nicht manchmal, ach, das ist mir aber zu schwer jetzt, der Geldbeutel. Und wäre doch viel einfacher, wenn ich eine Karte hätte?
Nee, eigentlich ist die Karte, es sagen viele, das ist schneller, das ist besser, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum mit Karte bezahlen schneller ist.
Das haben wir schon auch gehört, dass das gar nicht mal so viel schneller ist. Also ich sehe schon, Jana, du hast das ganz gut verstanden, was da alles an Möglichkeiten gibt. Du bist also dafür, dass das Bargeld weiter da bleibt. Und
ja, und ich finde, dass mit dem Bargeld, das ja weggeht, es gibt schon größere, die wollen das. Weil wir haben hier auch so einen Automat bei uns und da könnten immer Kinder etwas kaufen, weil da könnte man immer mit Bargeld bezahlen und alles, das war super. Und jetzt auf einmal kann man es nur noch mit Karte machen und das nervt eigentlich Oberhof sehr doll für die Kinder.
Ja, das kann ich verstehen. Was entgeht dir dadurch? Was kannst du jetzt nicht mehr ziehen aus dem Automaten?
Ja, also eigentlich kann man nicht mehr ziehen. Sie haben da eigentlich nur mit Karte, also nur größere Kinder kaufen, weil es waren so Banditen in Oberhof, die haben den ganzen Automat kaputt gemacht und alles weggeholt. Und seit dann ist der Automat total versichert und man kann es nur noch mit Karte holen. Mhm.
Das hat man gemacht, damit man diese Überfälle nicht hat, ne? Weil damit da kein Bargeld drin ist und was andere vielleicht dann stehlen können.
Ja.
Ich danke dir ganz herzlich, Jana, dass du angerufen hast und ganz viele wichtige Stichpunkte. Ich wünsche dir, dass du weiter mit deinem Bargeld dein Eis einkaufen kannst und vieles andere auch. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Jana.
Tschüss.
Tschüss. Danke gleichfalls. Ja, Jana hat ja ganz viele Stichpunkte aufgebracht. Sie kann noch ihr Eis kaufen, aber sie scheitert an Automaten, wo man vielleicht irgendwas anderes ziehen kann, was für Kinder spannend ist. Was natürlich aus Grund der Sicherheit natürlich schon nachvollziehbar ist, dass man sagt, hier kein Bargeld mehr. Ist das ein Faktor, wo man sagt, da wird immer stärker auch bei Parkuhren, bei anderen Sachen überall umgestellt auf Kartenzahlung und damit einfach diese Kriminalität reduziert wird?
Das ist so und das merkt man auch ganz stark beim Thema Geldautomaten. Also auch bei der Bargeldversorgung. Es ist ja schon so, dass Banken zunehmend Filialen, Zweigstellen schließen aus Kostengründen und zunehmend auch Geldautomaten abbauen, weil die so oft gesprengt werden. So, da gibt es so kriminelle Banden, die tatsächlich rumfahren und Geldautomaten sprengen und versuchen so an das Geld zu kommen, was für viele Banken ein Grund ist, die dann ganz abzubauen. So, und das sorgt natürlich dafür, dass ich dann weniger Zugriff habe auf Bargeld. Das heißt, ich bezahle dann weniger Bargeld. Und damit habe ich noch mehr Probleme, tatsächlich auch an Bargeld zu kommen.
Ein großes Problem. Ich habe jetzt noch einen Hörer, der geschrieben hat, er hätte einen Flug verpasst, weil sein Bargeld mit so viel Kokain verschmutzt war, dass er in eine längere Kontrolle eingebunden wurde. Man macht sich da um die Gesundheit Gedanken, wenn man bedenkt, wie schmutzig Bargeld ist. Falschgeld ist ja auch so ein Thema, wo Kartenzahlungen überlegen sind. Und die Umwelt freut sich wohl auch um jeden Baum, der nicht gefällt werden muss. Für mich hat Bargeld mehr Nachteile als Vorteile. Was sagt man dazu? Natürlich, wenn man Bargeld, ich denke mal in Schweden werden sie keine Probleme mit Falschgeld haben, mit Blüten, wenn das gar nicht mehr im Umlauf ist. Ist das etwas, wo man auch sagt, aha, das würde doch dafür sprechen, dass ich ja weniger Bargeld im Umlauf habe? Frau Peters, was sagen Sie dazu?
Ja, also kann man sicher nachvollziehen, diese Bedenken. Wobei in der Pandemie war das ja auch immer das Argument, nicht bar zu zahlen, weil da irgendwie Viren übertragen werden können.
Was sich ja nicht rausgestellt
hat. Hat sich genau. Nicht rausgestellt. Es gab keine Studie, die das irgendwie nachweisen konnte. Also ich glaube, da hatte man doch zu viel Angst. Also das mit dem Heroin ist jetzt für mich neu. Das habe ich so einen Fall noch nie gehört, aber interessant. Nein, natürlich gibt es auch viele Argumente, wo man sagt, ja, das ist teuer, das ganze Papier zu drucken, die ganzen Kosten, die damit verbunden sind. Also deswegen diskutieren wir ja auch hier, weil es natürlich unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und aber ich denke doch, es ist interessant, dass uns eigentlich dieser Aufwand sehr, sehr viel wert ist, eben aus diesen vielen auch psychologischen genannten Gründen.
Einige Hörer bringen noch ein, dass den Zeitfaktor, dass der gar nicht so groß anders ist oder auch bei digitalen Aktionen der Hinweis natürlich, dass da viel Energie verbraucht wird, dass man sich auch abhängig macht natürlich. Das hatten wir schon das Thema Stromausfall. Wir haben Krisensituationen. Ich weiß nicht, rät ein Land auch vielleicht den Bürgern, doch etwas Bargeld zu Hause zu behalten?
Das ist in Österreich gerade der Fall. Also da gibt es richtig den Aufruf von der österreichischen Nationalbank, dass jeder eine gewisse Summe, also zumindest 100 Euro, zu Hause gelagert hat für den Fall eines Blackouts. Also dass man sozusagen das Nötigste erstmal kaufen kann. Das ist hier wirklich eine ganz bewusste Kampagne sogar.
Gibt es Vergleichbares in Deutschland, Frau Heise?
Ich habe davon noch nicht gehört.
Was würden Sie denn raten? Würden Sie das auch Leuten raten?
Also nicht zu viel Bargeld, weil dann habe ich wieder das Risiko durch Einbruch, durch Diebstahl. Also wenn Bargeld weg ist, ist es halt weg. Das ist das große Problem. Das heißt, eine gewisse Menge Bargeld zu Hause zu haben, ist wahrscheinlich vernünftig, aber man sollte es dann auch sicher verwahren, dass es vor Dieben geschützt ist, aber auch so, dass ich es schon noch wiederfinde.
Genau, das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir hatten ja auch gesagt, wir gucken, was der Handel so sagt. Wir hatten ja schon einen Hörer aus Erfurt, glaube ich, der erwähnte, dass es für ihn auch alles durchaus mit Kosten verbunden ist. Haben wir das immer, und wir haben ja, wenn wir einkaufen gehen, manchmal können wir überall mit Karte zahlen. Manchmal sagen sie, nein, das ist die falsche Karte oder hier kommen viel zu hohe Gebühren auf mich zu. Das ist ja alles sehr uneinheitlich auch. Gibt es da Bestrebungen, dass es auch für den Verbraucher bequemer gemacht wird, dass man sagt, also ich kann zumindest mit der Karte irgendwie überall was einkaufen oder ich scheitere nicht mit der Barzahlung?
Also leider nicht. Einheitliche Kartensysteme sind da nicht im Moment nicht in Aussicht. Als Kunde sehe ich das auch gar nicht, die Gebühren, die die Händler für die Kartenzahlungen zahlen müssen. Die werden aber natürlich irgendwo in die Preise mit einkalkuliert. Und es ist halt schon so, dass insbesondere Kreditkarten in Deutschland deswegen bisher nicht so gerne akzeptiert werden von Restaurants und Geschäften, weil da die Gebühren am höchsten sind.
Hm. Ist es in Österreich auch so? Wie ist das dort, Frau Peters?
Ja, da ist es auch ganz ähnlich eigentlich. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, immer parallel verschoben. Wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen stärker sogar pro Bargeld. Aber die Bedenken und die Argumentationen sind immer die gleichen.
Wie sieht man das, wie ist eigentlich so die Aufspaltung, die großen Bargeldverfechter und die großen vielleicht Digitalverfechter? Sind das so die Linien? Aha, die Bundesbank und Bargeldindustrie sagt, okay, Bargeld muss bleiben und die anderen sagen, wir mit unseren digitalen Kartensystemen, wir verdienen ja auch daran, wir wollen das stärker in den Fokus stellen. Gibt es da so richtig so eine harte Aufteilung dieser Fronten?
so Lager, naja, es gibt natürlich immer diejenigen, die profitieren von der einen oder von der anderen Seite. Und da gibt es die entsprechende Lobby natürlich der privaten Zahldienstleister, die sozusagen nichts dagegen hätten natürlich, wenn das Bargeld zurückgedrängt wird oder abgeschafft wird. Und dann aber auch die Bundesbank, die sich nun dazu auch verpflichtet hat und sieht, sich auch als Erhalter des Bargelds sieht. Und dann gibt es aber natürlich die Bevölkerung und die ist ja eigentlich am wichtigsten, weil für die ist ja auch das Ganze gedacht, die man hier natürlich sprechen lassen muss oder die man auch sehr ernst nehmen muss. Und da sehe ich wirklich die interessanteste Entwicklung im Moment, diese jungen oder nachfolgenden Generationen, wie wachsen die auf, wie wichtig ist ihnen noch diese Haptik des Bargelds? Und vielleicht dann auch den Auftrag der älteren Generationen, diesen Wert weiterzugeben. Und ganz interessant vielleicht auch noch psychologisch, diese Haptik, also dieser Wert, dieser Stimulus des Bargelds, der ist wirklich in unserem Gehirn auch schon ganz tief verankert. Das ist ganz interessant, dass Geld mit uns Menschen auch was macht, ohne dass wir das merken. Also macht uns unbewusst zielstrebiger, auch egoistischer. Also es ist ganz, ganz spannend, wie lange eigentlich dieser Wert des Geldes bei uns schon etabliert ist.
Wollen wir einen Blick in die Zukunft wagen, in 2040, Wie glauben Sie, wird sich die Entwicklung abzeichnen bis dahin? Wird es das Bargeld noch geben? Werden wir nur noch digital bezahlen?
Also ich gehe davon aus, dass es das Bargeld schon noch geben wird, weil einfach sehr großes Interesse besteht. Aber wie gesagt, man muss schauen, wie es mit den nachfolgenden Generationen aussieht. Es wird wahrscheinlich stärker abnehmen und irgendwann sozusagen ein bisschen auch wie in Schweden verschwinden. Aber dass es jetzt bewusst abgeschafft wird, daran glaube ich nicht.
Wie sehen Sie das, Frau Heise?
Sehr ähnlich. Ich glaube auch, dass es dann noch Bargeld geben wird, dass aber das digitale Bezahlen noch mal deutlich stärker zunehmen wird.
Das heißt, wir hätten dann möglicherweise den digitalen Euro?
Vielleicht, da sind wir gespannt.
Wie halten Sie es? Was würden Sie für eine Entwicklung begrüßen? Was, dass beides da aufrechterhalten wird oder dass wie in Schweden, wie in Skandinavien, dass wir das eher machen digital mit einer größeren Datensicherheit gekoppelt?
Also ich finde es sehr gut, wenn Verbraucher weiter die Wahlfreiheit haben, ob sie in bar oder digital bezahlen können.
Mhm. Frau Peters, wie sehen Sie die Entwicklung? Und wie soll man auch vielleicht umgehen, wenn man Kinder hat und sie einstellt auf den Umgang mit Geld?
Also ich denke auch, wir müssen von diesem Entweder-Oder wegkommen und einfach sagen, warum nicht sowohl als auch. Und wenn wir dieses Bewährte des Bargelds beibehalten, warum nicht? Und das auch entsprechend fördern und unterstützen und gleichzeitig aber auch offen sind für natürlich Alternativen, die auch attraktiv sein können. Ebenso auch wie der digitale Euro.
Also beides sollte seine Berechtigung haben. Time is cash, time is money. Unsere Diskussionszeit in der Lebenszeit geht langsam zu Ende. Die Frage beschäftigt uns aber sicher noch weiter, ob Bargeld tatsächlich zum Auslaufmodell wird, wie die Bezahlmethoden der Zukunft aussehen und inwieweit sich auch die Gesellschaft dadurch verändert. Wir hatten viele Fragen. Ich hoffe, wir sind auf die meisten eingegangen. Ganz herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Sendung beteiligt haben und auch unseren Expertinnen, Professor Julia Pitters, Wirtschaftspsychologin aus Wien, Stefanie Heise von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Christine Westerhaus, Wissenschaftsjournalistin aus Göteborg. Wenn Sie sich noch mehr mit der Geschichte und der Zukunft des Geldes beschäftigen wollen, Money, Money, Money ist der Titel einer Ausstellung bis zum 30. Juli 2023 im Stadtmuseum Leinfelden, Echterdingen. Sie spannt einen Bogen über 100 Jahre Geldwesen, blickt zurück in die weitere Vergangenheit und wagt Ausblick in die digitale Welt des Geldes. Der Ausblick auf unser weiteres Programm, hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.